Seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem Leben kennt, ich hoffe, ihr kennt sowas, seit einiger Zeit beschäftigt mich mal wieder so ein geistliches Thema. Und eigentlich konnte ich am Anfang so gar nicht feststellen, was es eigentlich ist. Immer so einzelne Gedanken und Elemente, die sich so langsam wie so ein Mosaik zusammengesetzt haben. Und ich habe das definitiv noch nicht durchdacht, aber ich merke, dass Gott so wieder was Besonderes mit mir vorhat oder Besonderes mit mir durchsprechen will, irgendwie so ein Leitthema. Ich habe vor einiger Zeit im Hauskreis von Gerd gepredigt und habe da die Frage gestellt, also im Rahmen dieser Predigt, wie können wir die Welt retten? Wie können wir die Hoffnung dieser Welt sein? Ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass das Gemeinde, dass der Leib Christi die Hoffnung dieser Welt ist, weil es die einzige Institution ist, wo ein Mensch ja dauerhaft mit Gott leben kann und wachsen kann. Und ich bereite mich auf Mörs vor, das ist nächste Woche, das ist diese Woche übrigens noch gar nicht angesagt worden, deshalb baue ich das jetzt mal direkt ein. Weiß jeder, was Mörs ist? Jazz Festival, Mörs? Ganz kurz, das Jazz Festival in Mörs, da sind ganz viele Jazzer, aber nur auf einem kleinen Zelt und rundherum sind 20.000 Drogis und Alternative und Nicht-Jazz-Hörer, die eigentlich gar nicht wissen, warum das ganze Jazz-Festival heißt, die sich aber auf dem Mörser Stadtpark treffen und den in Grund und Boden machen. Also so eine Mischung zwischen Indie und Indien und Goa und Woodstock. So irgendwo so in diese Richtung, auch mit Drogen und Alkohol und Exzessen und so weiter. Und da machen schon seit einigen Jahren die Jesus Freaks unserer Region, machen da immer Gottesdienste in so einem Armeezelt, neuerdings wenn wir ein Zirkuszelt haben, also etwas größer, und versuchen da so ein kleines Alternativprogramm anzubieten, Drogenarbeit, und versuchen den Leuten einfach was von Jesus zu erzählen. Und das ist also eine krasse evangelistische Aktion. Es macht mordsmäßig Spaß. Die ersten Male waren ein bisschen stressig. Aber jetzt merkt man echt, dass Gott da richtig was reißen will. Und es macht richtig Bock. Und da treffen sich halt so 30, 40, vielleicht auch 50 Jesus-Freaks aus der Region und rocken da für den Herrn. Und der Herr tut da echt große Dinge. Das ist also super geil. Und das ist nächste Woche um Pfingsten rum. Und es ist gut, dass ich dann mal so über Evangelisation nachgedacht habe, weil ich soll da evangelistisch predigen. Und ja, sonst hätte ich mir vielleicht diese Gedanken darüber auch nicht gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass bei mir der Missionsbefehl, also diese Anweisung von Jesus, dass wir in die Welt hinausgehen sollen und zu Jüngern machen sollen, Leute zu Gott bringen sollen, dass dieser Missionsbefehl, wie man ihn immer nennt, bei mir immer wieder einen falschen Platz im Herzen hat. Das liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass ich kein Evangelist bin und das eigentlich auch gar nicht sein will. Und immer sage ich, ja, das ist ja was für die Evangelisten. Aber bei mir ist es immer wieder so in den Hintergrund reingerutscht. Und ich möchte das heute auch mal bei euch hinterfragen. Wie seht ihr den Missionsbefehl? Und damit wir wissen, worüber wir reden, lese ich den als allererstes mal vor. Der steht im Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Thema, aber es ist gut, auch gelegentlich öfter mal wieder sowas zu hören. Ja. Bin ich eigentlich nur blöd? 28. Keine Antwort. Da. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zur Weltende. Das ist der Missionsbefehl. Und bei mir, als ich im Konfirmandenunterricht war, war das so eine der, ich habe mal darüber nachgedacht, ich bin in so einer Landeskirche groß geworden und Konfirmandenunterricht, da ist mir aufgefallen, dass das die einzige Anweisung war, die mir wirklich im Kopf hängen geblieben ist. Also scheint doch da in der Lehre da ein gewisser Schwerpunkt drauf gelegen zu haben. Der Missionsbefehl scheint etwas Wichtiges zu sein. Das wurde da richtig schön breit gewalzt. Und also ich weiß nicht, wie es in anderen Gemeinden ist, aber da war es halt so. Und das ist mir hängen geblieben. Es scheint einigen Theologen wirklich wichtig zu sein. Und trotzdem es ist bei mir immer wieder einfach nur im Hintergrund. So, ja, man weiß halt, dass es ihn gibt, aber man denkt nicht viel drüber nach. Und wenn ich dann so Neubekehrte sehe, Leute, die gerade mit Jesus angefangen haben, die sich gerade in Jesus verliebt haben, die irgendwie merken so, boah, Gott ist der Geilste und es ist der Hammer in Tüten und es ist so cool. Diese Leute drehen total am Rad. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Die brennen total und die versuchen erstmal jeden von Jesus zu überzeugen. Selbst der Polizist, der sie noch im Suff irgendwie einsammelt, irgendwie, die überzeugen jeden von Jesus. Die wollen unbedingt, oh, Jesus ist der Beste, der Tollste, und habe ich ihnen schon von Jesus erzählt. So, und dass der bei der Nachbarin, beim Chef, irgendwie bei den nervigen Angestellten, überall rundherum, die nerven schon regelrecht. Die wollen, dass das alle erleben. Die erleben etwas, was total neu ist, was toller ist als alles, was sie kennengelernt haben. Und die wollen, dass das jeder mitbekommt. Kennt ihr solche Leute? Habt ihr vielleicht auch mal so eine Phase durchgemacht? Ja, also ich habe so eine Phase auch durchgemacht. Bei mir war diese Zeit auch, dieser Missionsbefehl, total wichtig. Vielleicht auch unbewusst. Also es brannte einfach mein Herz, es war voll davon. Ich kannte mal jemanden, der hat sich auch neu bekehrt. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil ich ihn nicht gefragt habe, ob ich das sagen darf. Also wir nennen ihn einfach mal Herrn, wir nennen ihn Knut. Und unser Knut, Name geändert von der Redaktion, unser Knut fand zum Herrn. Und Knut war begeistert. Also musste Knut das, wie gesagt, jedem erzählen. Und er erzählte jedem, wie geil es doch bei den Jesus-Freaks ist. Und er erzählte jedem irgendwie, was der Hammer mit Jesus ist. Und dass da Kranke heil werden können, dass da Tote auferstehen können. Und all so ein Gedöns. Und er wollte als allererstes Menschenfischer werden. Er wollte unbedingt Menschenfischer werden. Es war der Hammer in Tüten. Und wir mussten ihn dann sehr, sehr zurückhalten. Weil irgendwie überall, wo Knut auftauchte, kamen hinter Leute auf uns zu und sagten, hör mal, die Jesus-Freaks ist doch eine Sekte, oder? Also einfach, weil er noch gar keine Ahnung von der ganzen Sache hatte, aber erzählt hat und er war so begeistert und keiner konnte das hinterher glauben und er war also wirklich schon gemeingefährlich in diesem Zusammenhang und gleichzeitig war er total begeistert. Er hat gebrannt. Der hat total gebrannt für Jesus. Er hat dafür gebrannt, dass Menschen diese tolle Beziehung auch haben. Und heute lächelt man über sowas. Also ich lächel öfters mal über sowas und denke mir so, ja, du armer Irrer, komm du auch mal so in die Zeit, wo du mal so 1, 2, 3 Jahre mit Jesus gehst, da lässt das schon wieder nach. Ist eigentlich traurig, wohl? Da kümmert man sich irgendwie um seinen Dienst und überlässt das Evangelisieren dem Evangelisten. Das ist ja sein Dienst. Man hat dann irgendwie seinen kleinen Job, den man in der Gemeinde macht, entweder predigt man, steht an der Theke oder macht einen Putzdienst oder was weiß ich was, Kinderdienst oder so, und hat seinen Platz gefunden und denkt sich, ja, das ist es dann. Den Rest machen dann diese Evangelisten zum Beispiel. Und man lächelt darüber. Und dann habe ich zum Beispiel auch immer so Ausreden gefunden. Beispielsweise sagte ich immer gerne, und das habe ich vor kurzem noch gesagt, und ich bereue es echt, dass ich immer gesagt habe, so ja, also eigentlich evangelistische Gespräche bei mir sind nicht so dran. Predigen kann ich, also evangelistisch predigen vielleicht auch, aber so die 1:1 Gespräche, das ist es so echt nicht. Also da rennen immer gleich alle zu den Satanisten irgendwie, wenn ich mit jemandem irgendwie über Jesus versuche, im 1:1 Gespräch zu reden. Das war aber eigentlich nur eine Ausrede. Es war eine Ausrede für mich, dass ich das nicht machen muss. Ich meine, man kann ja auch nicht alles im Reich Gottes tun, oder? Und wie ist das bei dir? Wie wichtig ist dir der Missionsbefehl? Wie wichtig ist dir diese Anweisung von Jesus, die letzte Anweisung, die er uns auf der Erde gegeben hat? Macht alle Menschen zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesus, zu Kindern Gottes. Und die Evangelisten sollen jetzt bitte ruhig sein. Wie ist das bei dir in der Praxis? Also ihr könnt euch zurücklehnen, ihr Evangelisten. Wie ist das bei dir in der Praxis? Hat diese Aufforderung, Menschen zu Jesus zu führen, bei dir einen hohen Stellenwert? Oder ist es so eine Gelegenheitssache? Ist es etwas, was dich ständig beschäftigt oder nur so nebenbei, wenn dich der Heilige Geist schon mit dem Vorschlaghammer knüppelt, so, weil die Zaunlatte nicht reicht, so, der winkt mit dem Zaunpfahl, nimmt er irgendwann den Vorschlaghammer, jetzt kriegt man endlich mal weg von Gott hier. Und dass du dann irgendwas sagst. Wie ist das bei dir? Bei mir ist es so, dass andere Anweisungen mir einfach, die scheinen einen höheren Stellenwert zu haben. So Dinge wie liebt einander, seid füreinander da, betet füreinander, dient euch im Wort. Das sind so Sachen, die sind mir echt total wichtig, da beschäftige ich mich ständig mit. Und eigentlich sind das viele Dinge, die so innergemeindlich sind. wo wir uns gegenseitig erbauen. Aber das Evangelium verkündigen, den Nichtchristen draußen, das ist bei mir nicht so im Vordergrund. Was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn es solche Fachleute gibt, die man dann halt Evangelisten nennt, ist dieser Missionsbefehl für jeden von uns. Das ist ein Auftrag, der an jeden von uns gerichtet ist. Und natürlich jeder nach seiner Kraft, das ist ganz wichtig, weil jeder hat halt auch irgendwie ein gewisses Pensum, was er verpacken kann, was er tun kann. Aber es ist doch im Grunde von jedem von uns wichtig. Warum fällt mir dann der Missionsbefehl so schwer? Warum verdränge ich ihn so? Warum verdrängen wir ihn so? Ich krieg das nicht hin, Leuten ständig mit Jesus auf den Sack zu gehen. Kennst du das? Ich kriege das nicht hin, irgendwie immer Zeugnis zu geben, Zeuge zu sein, das zu erzählen, was ich wirklich erlebt habe. Wie ist das bei dir? Ich glaube, wenn der Missionsbefehl einfach nur ein Befehl ist, das ist ja nur die Überschrift, das ist ein Name, der irgendeinem Übersetzer, ich schätze Luther, mal diese Anweisung gegeben hat, wenn dieser Missionsbefehl wirklich eine Pflicht ist, eine Anweisung ist und mehr nicht, dann ist es schwierig. Dann ist es wirklich schwierig, den zu erfüllen. A, sieht dieser Auftrag unglaublich groß aus. Also macht zu, verkündigt das Evangelium jedem Menschen. Das ist unglaublich. Das ist riesig. Und gleichzeitig ist es so fern, weil irgendwie den Adik Bukbu aus Mdumasnia, aus Südafrika oder was, den kenne ich nicht. Das fällt mir schwer. Irgendwie. Oder den Bajam Senge vom Stamm der Kiswahili, weiß ich nicht. Es fällt mir echt schwer. Und deshalb werden mir andere Dinge wichtiger. Ist das bei dir auch so? Worum geht das hier eigentlich alles, was wir machen? Worum geht das hier? Wir bauen Gemeinde, wir machen Gottesdienste, wir versuchen irgendwie Reich Gottes zu bauen. Worum geht's denn eigentlich dabei? Was ist das, was wir hier tun? Was steht im Mittelpunkt? Und wenn ich drüber nachdenke und als ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es Gott eigentlich immer nur um uns Menschen geht. Wenn wir Gemeinde bauen, bauen wir einen Ort, den Gott für gut befunden hat, um Menschen zu erbauen. Um einen Ort zu schaffen, wo Menschen mit Gott leben können. Wenn wir Gottesdienste machen, dann ist das etwas, womit wir Gott preisen, der uns aber auch gut tut. Wenn Gott sagt, betet füreinander, dann ist das für uns Menschen. Wenn Gott sagt, lehrt einander, dann ist das für uns, weil es uns gut tut. Wir tun das für Gott, um ihm die Ehre zu geben. Aber seine Intention ist es, dass es dir gut geht. Er braucht das nicht. Er will nur, dass es dir gut geht, dass du eine gute, gesunde, kräftige Beziehung mit ihm hast. Weil das gut für dich ist. Du bist seine Schöpfung. Und ich habe zwei Aspekte mitgebracht, die es mir leichter gemacht haben, mich mit diesem Missionsbefehl auseinanderzusetzen und die es dir vielleicht auch leichter machen. Vielleicht hilft das, dass es vom Kopf wieder ins Herz reinkommt. Und ich will das mit euch teilen. Die erste Sache, warum dieser Missionsbefehl meiner Meinung nach eine extrem hohe Priorität haben sollte, ist, der Mensch braucht Gott. Amen, ja. Der Mensch braucht Gott. Gott ist der Schöpfer. Und der Mensch ist die Schöpfung. Und wir sind geschaffen für ein Leben mit Gott. Wir brauchen ihn. Als eine Geschichte von Jesus, in Matthäus 9 steht die. Matthäus 9? Ja, das geht schon, danke. Mir wird sonst so warm hier. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keine Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen, und sandte sie aus. Storch hat vor einigen Wochen über diese Bibelstelle mal gepredigt in einem etwas anderen Zusammenhang. Aber was mir hier klar wird drin, Jesus sieht die Menschen und sie sind schwach. Sie sind schlapp, sie sind kraftlos, sie sind kaputt. Und es tut ihm weh. Er hat Mitleid. Es dreht sich ihm der Magen um. Es tut ihm innerlich weh zu sehen, wie die Leute ohne Gott drauf sind. Wie sie kaputt gehen. Wie sie verrecken. Die Menschen brauchen Gott. Und Jesus steht da, hat alleine, kann zu einigen Leuten sprechen, zu wenigen, und sagt, bittet Gott, dass er Arbeiter in die Ernte schickt, weil ich alleine kann es nicht. Ich kann es nicht. Jesus wusste, dass Menschen automatisch in einer wirklich schlimmen Not sind, wenn sie nicht bei Gott sind, wenn sie nicht mit Gott sind. Und er hat wirklich ein Feuer für diese Menschen im Herzen, eine Leidenschaft, sodass es ihm wehtut. Und er sieht dieses Leid und diese Leere und es tut ihm innerlich weh, es wirkt ihn, er ist fertig dadurch. Gott geht's immer um die Menschen. Und wir selber wissen, dass wir Gott nötig haben. Also ich weiß das irgendwie. Aber ich glaube, keiner von uns hat wirklich begriffen, wie sehr wir Gott nötig haben. Keiner von uns hat begriffen, wie wichtig Gott für uns ist, wie wichtig ein Leben mit ihm ist. Das ist ungefähr so wie ein Kleinkind. Kennt ihr Kinder, die wollen da manchmal nicht essen, weil sie das Zeug nicht mögen? Und dann kann man dann irgendwie versuchen, so, und jetzt kommt das Flugzeug und versucht denen irgendwie den Löffel in den Rachen zu stecken und dann spucken sie es alles wieder aus. Sie wollen einfach nicht. Aber die Eltern, die das machen, tun das nicht irgendwie, um ihre Kinder zu quälen, sondern weil sie wissen, die Kinder müssen essen. Die verrecken sonst. Es ist wichtig zu essen. Sieht man mir doch an, oder? Es ist wichtig. Ja, ich hörte da gerade so ein kleines Lachen, deshalb wollte ich das aufgreifen. Ja, nein. Also ich wäre die ersten 5 Jahre meines Lebens fast verhungert. Ist kein Witz. Aber erzähle ich dir später. Kinder wollen einfach nicht essen und begreifen nicht, dass sie es nötig haben. Aber die Eltern wissen es besser. Und so ist es auch mit uns. Wir wissen oftmals nicht, wie sehr wir Gott nötig haben. Und vernachlässigen ihn auch oftmals. Oder wollen gar nichts mit ihm zu tun haben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und das müssen wir einfach begreifen. Wir alle brauchen Gott. Und am deutlichsten, und das finde ich so abgefahren, ist es, am deutlichsten wird uns das, wenn wir in einer Notsituation sind. Wenn es uns scheiße geht, wenn uns die Kacke bis zum Hals steht, wenn es uns richtig mies geht, dann nur plötzlich erinnern wir uns an Gott. Das ist dann dieser Feuerwehrmann Gott. Gott, hier brennt's, ich brauche deine Hilfe, bitte, bitte, bitte. Dass es abgefahren ist, wenn man bei Katastrophen, so wie im 11. September, oder irgendwie nach dieser Flutwelle oder nach irgendwelchen Kriegen oder so krassen Katastrophen, Anschlägen, was weiß ich was. Wenn man da irgendwie mal so Fernsehen sieht, dann hört man sogar, dass die Nichtchristen beten. Die besinnen sich plötzlich auf Gott. Hoppala, da gibt's einen Gott. Die Kirchen sind nie so voll gewesen wie zu diesen Zeiten. Und plötzlich fangen alle an zu beten, weil sie Not haben. Sie glauben noch gar nicht an Gott. Aber in der Sekunde ist das vollkommen Latte. Sie beten einfach. Sie wissen, ich brauche irgendwie einen Gott. Da wird es uns so plötzlich deutlich. Abgefahren oder nicht? Das ist paradox. Und trotzdem merke ich bei mir, dass diese unbekannten, fremden Menschen weit weg von meinem Herzen sind. Sie kommen nicht so richtig ran. Wenn ich Nachrichten gucke, bin ich abgerot durch Fernsehen, Film, Medien, was weiß ich was. Es kommt nicht so richtig ran. Dann bleibt einem vielleicht das Essen im Halse stecken, wenn man bei Nachrichten gucken isst. Aber spätestens, wenn man umgeschaltet hat, dauert das 5 Minuten und dann ist die Sache wieder gut für einen. Der Fremde ist einem doch wirklich ziemlich fern, oder? Wenn es dir manchmal vielleicht so geht wie mir, dann mach dir doch mal folgenden Gedanken. Denk mal drüber nach, wie sehr du Gott brauchst. Denk mal drüber nach, wie sehr du schon Gott, in welchen Lagen du froh warst, dass du ihn hattest. Dass er bei dir war, dass er dir geholfen hat. Dass er dein Tröster, dein Beistand, dein Freund, dein Helfer, deine machtvolle Kraft im Rücken ist. Und wenn du Gott sehr brauchst, dann denk mal drüber nach, wie ein Leben ohne Gott ist. Wie kraftlos, wie haltlos, wie leer, wie voller Leid, ohne diesen Reichtum Gottes. Und dann guck dir die Welt an. Guck dir die Leute an, die nichts mit Gott am Hut haben wollen. Guck sie dir an, wie sie in ihr Verderben rennen, wie sie abkacken, wie es ihnen schlecht geht. Guck dir die dritte Welt an. Guck dir die Ungerechtigkeit in unserem Land an. Wir rennen, oder die Menschheit rennt in ihren Untergang. Wir brauchen Gott. Die Menschen brauchen Gott. Und wie schön wäre es, wenn wir in einen Ländern, auf einer Welt leben würden, wo die Länder regiert werden von Politikern, die voll des Heiligen Geistes regieren, die Gott fragen, bevor sie Entscheidungen treffen. Wie schön wäre es, in einem Land zu leben, wo wir geprägt, wo der Umgang miteinander, das Leben allgemein, der Alltag geprägt wäre vom Willen Gottes, von seiner Liebe. Wie schön wäre es, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, wo wir in göttlicher Nächstenliebe miteinander umgehen. Wie schön wäre es, irgendwie in diese Welt zu gucken und nicht einfach nur diese Scheiße zu erleben. Die Welt braucht Gott. Und würde Jesus heute hier rumziehen, dann würde sich ihm genauso der Magen umdrehen wie damals bei den leidenden Leuten, die er gesehen hat und die er nicht alle heilen konnte, weil es so waren so viele. Ihm würde sich der Magen umdrehen. Und man muss sich das wirklich begreiflich machen. Jeder Mensch, der Gott nicht hat, ist tot. Er ist ein Spielball des Teufels. Jeder Mensch, der Gott nicht hat, ist tot. Und das würde Jesus, glaube ich, den Magen umdrehen. Und wenn du merkst, dass dich solche Sachen kalt lassen, das tue ich auch immer wieder, dann bitte ich Gott, dass er mir seine Sicht der Menschen schenkt. Dass er die Situation so sieht. Ich will, dass mir der Magen umdreht. Ich möchte ein weiches Herz behalten. Ich möchte ein Herz haben, was leidet, wenn andere Menschen leiden. Was leidet, wenn Jesus leidet. Wie gesagt, fremde Leute berühren unsere Herzen oder mein Herzen oftmals wenig. Weil es ist ja in der Ferne, es ist fremd, es ist weit weg. Und deshalb möchte ich diesen einen Punkt nicht alleine stehen lassen. Damit, wenn dieser Missionsbefehl einen manchmal auch so ein bisschen unwichtig vorkommt, möchte ich noch eine zweite Sache hinten dranhängen. Und zwar, mir ist neu klar geworden, in diesem Zusammenhang, dass Gott die Menschen liebt. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Gott liebt die Menschen. Und ich meine, also auch mir war das nicht unbekannt, also nur um das klarzustellen. Aber wenn mich fremde Leute kalt lassen, dann möchte ich darüber nachdenken, wie Gott das Ganze sieht und wie er leidet. Weil Gott ist mir wichtig. Ich liebe ihn. Gott ist mir wichtig. Und wenn ihn etwas berührt und wehtut, wenn er Sehnsucht nach etwas hat, dann berührt das mein Herz, weil er mir sehr nah ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Kommt das rüber? Schlaft ihr schon? Ja echt, die schlafen ja alle schon hier. Das ist unglaublich. Zeig nochmal. Warte mal, ich mach nochmal so ein Piepsen. Vielleicht werden sie dann wach. Nein. Ja, preach it more, genau, ja. Gottes Sehnsucht, Gottes Leid, Gottes Wille, sein Wunsch, der berührt mich tief, weil ich ihn echt lieb habe. Und wenn sein tiefster Wunsch ist, mit den Menschen zu leben, wenn sein tiefster Wunsch ist, dass Menschen gerettet werden, dass niemand vor die Hunde geht, sondern wirklich Menschen mit ihm zusammen leben in Ewigkeit. Wenn er dann eine Sehnsucht für hat, wenn sein Herz dafür brennt, wenn er sich nicht mehr wünscht, dann berührt das mein Herz. Auch wenn mich die Leute relativ kalt lassen, weil ich sie nicht kenne. Aber dem Gott, den ich liebe, der mir nah ist, dem ist etwas wichtig. Und deshalb ist es mir wichtig. Und deshalb bittet er seine Jünger, bringt sie zu mir, lasst sie nicht verrecken, lasst sie nicht kaputt gehen. Erzählt ihnen von einem Leben mit mir, erzählt ihnen von dem, was ich ihnen schenken möchte. Erzählt ihnen davon, wie toll es mit mir ist. Erzählt ihnen, was gut für sie ist. Da bittet er seine Jünger drum, da bittet er uns drum, da bittet er mich drum. Und deshalb will ich das tun, weil ich merke, wie wichtig ihm das ist. Gott liebt die Menschen. Jeden Einzelnen. Und das trifft mich echt tief. Und ich glaube, wir haben nicht ansatzweise begriffen, wie sehr, wie tief, wie heftig die Liebe von Gott für uns ist. Wenn ich jemanden liebe, dann ist das echt intensiv für mich, so gefühlsmäßig. Aber ich glaube, Gott liebt noch viel, viel mehr. Seine Liebe ist für jeden Einzelnen, für dich, für jeden anderen noch viel heftiger. Als ich die Predigt vorbereitet habe, stand ich so unter der Dusche. Also nicht nur, aber gelegentlich bereite ich meine Predigt auch zum Teil unter der Dusche vor. Kennt ihr das nicht? Ihr lacht irgendwie so. Jeder hat so seinen Ort, wo Gott besonders zu ihm spricht. Kennt ihr das nicht? Mir hat mal eine Predigerin erzählt, dass sie die Prophezeiung immer auf dem Klo kriegt. Und bei mir ist es so, dass wenn ich dusche, dann kann ich wunderbar mit Gott reden. Und dann kommen da halt auch echt mal super Eindrücke. Und ich war da so im Gebet, das war vielleicht wirklich schon so eine Katharsis, so eine Reinigung irgendwie, auch innerlich. Ich war im Gebet und habe Gott gesagt, hey, ich bin in letzter Zeit so lau, Gott, das ist voll scheiße, das kotzt mich an. Und es tut mir leid, dass ich dich immer so vernachlässige. Es tut mir leid, dass ich irgendwie, ja, dass mir andere Sachen so wichtig sind. Und ich habe dann zu ihm gesagt, hey Gott, also wenn ich du wäre, ich hätte mich schon längst in die Wüste geschickt. Und Gott sagt zu mir, und das habe ich echt klar wahrgenommen, also wie weniges selten, sagt er zu mir, hättest du nicht. Also er redet immer sehr knapp zu mir, hättest du nicht. Was war das? Wiederholt nochmal. Ja, genau. Das ist wirklich so, glaube ich. Wenn ich Gott wäre, hätte ich mich schon längst in die Wüste geschickt. Und Gott sagt zu mir, nein, wenn du Gott wärst, würdest du es nicht tun. Weil er mich so liebt. Er liebt mich. Er würde mich nie in die Wüste schicken. Und er liebt dich, egal wie scheiße du bist, egal was du machst, egal was du für einer bist. Er liebt dich einfach. Und wir werden das nie begreifen, wie heftig das ist. Wir werden es nicht begreifen, weil es mehr ist. Es ist immer mehr. Und das ist mir echt mal wieder klar geworden. Gott liebt uns. Das ist einfach, das klingt so banal, so, das weiß man halt einfach und das ist ja schon fast trivial, aber Gott liebt uns so heftig. Gott liebt dich. Das Abgefahren ist, Gott liebt auch deinen Nachbarn so heftig. Gott liebt irgendwie den Yüksel vom Südpunkt und irgendwie den Ahmed aus der Dönerschmiede. Gott liebt diese ganzen Menschen. Gott liebt deinen blöden Mitarbeiter und deinen beschissenen Chef. Ich weiß nicht, was du für Leute in deinem Umfeld hast. Gott liebt sie, auch wenn du sie nicht lieben kannst, weil sie so doof sind. Gott liebt Bush. Gott liebt Saddam. Gott liebt Bin Laden. Ehrlich, er liebt ihn. Total heftig. Er liebt die Menschen. Mehr als wir uns je vorstellen können. Und er war bereit, alles dafür zu geben, dass er mit uns leben kann. Er hat sich selbst aufgegeben. Er ist Mensch geworden, er ist am Kreuz gestorben, er ist gestorben für uns. Jesus sagt, wie viel mehr kann ein Freund tun, als sein Leben zu geben für seine Freunde? Er liebt uns. Und diese Sehnsucht, die er im Herzen hat, mit uns zusammen zu sein, die soll meine Antriebsfeder sein. Die sollte unsere Antriebsfeder sein. Wenn ich liebe meine Frau, die Linda, ich kann sie sogar sehen, weil sie da im Hellen sitzt. Ich liebe meine Frau, oder in die Kamera. Ich liebe meine Frau. Und Wenn sie einen richtig großen Wunsch hat, wenn sie sich irgendwas total wünscht, dann werde ich alles tun, damit sie das kriegt. Würde sie sich total über Hausarbeit freuen, würde ich ihr so viel Hausarbeit schenken. Nur ein Beispiel, ein rein theoretisches. Daher kommt der Ausdruck, dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich jemanden liebe, wenn du jemanden liebst, dann ist der Wunsch des Geliebten ein Befehl. Man möchte, dass das Gegenüber glücklich ist. Ich möchte, dass meine Frau glücklich ist. Ich möchte, dass Gott glücklich ist. Wenn du jemanden liebst, irgendwie würdest du nicht auch jemandem die Sterne vom Himmel holen, diesen Ausdruck irgendwie alles möglich machen, den Mond näher ranziehen irgendwie? Wisst ihr, wie ich meine? Gott leidet, wenn die Menschen nichts von ihm wissen wollen. Er leidet. Es tut ihm weh. Und das nicht aus Eigennutz, weil er es irgendwie nötig hat, irgendwie für sein Ego oder sowas, oder weil er einsam ist. Nein. Er weiß, dass die Schöpfung seinen Schöpfer braucht. Und wenn er so leidet, wenn er will, dass es den Menschen gut geht, und sein größter Wunsch ist, irgendwie mit uns zusammen sein, dann sollte das unsere Antriebsfeder sein. Weil er es will, unser geliebter Jesus, unser Gott, der wünscht sich das. Und man könnte jetzt sagen, ja, Gott könnte sich auch einfach offenbaren, zapp, zarapp, dann wäre er da, jeder wird ihn sehen, jeder wird seine Knie beugen und so. Wäre einfach. Aber schon Jesus hat seine Jünger ausgesendet und hat sie als Werkzeuge benutzt. Und so möchte Gott uns als Werkzeuge nutzen. Jeder von uns ist ein Arbeiter im Feld. Jesus hat die Jünger ausgesendet und hinterher den Missionsbefehl an alle Gläubigen gerichtet. Er schickt uns ins Feld. Wir sollen seine Ernte einbringen. Wir sollen die Menschen zu ihm bringen. Und ich habe mir echt wieder mal so ein paar Fragen gestellt und ich möchte dir auch einfach, ich möchte dir diese Fragen stellen. Was kannst du tun? Was kannst du tun, damit Menschen zu Jesus kommen? Wo kannst du das tun? Wie kannst du Menschen erreichen? Mit den Fähigkeiten, die du hast, mit den Gaben, die du hast. Wie kannst du den Menschen die Liebe Gottes bringen und sie davon überzeugen, dass es einen Gott gibt, der sie wirklich liebt? Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, ich habe so einen Dienst und der ist so ein kleiner Mosaikstein, irgendwie in so einem großen Mosaik und das ist wunderbar und das Ganze irgendwie, da passiert was. So, und das Ganze, das wird dann so der Leib Christi und der, da kommen dann neue ran, so nach dem Motto, ich bin dafür da, dass der Evangelist sein Bier kriegt, prall genug ist, um seine Angstschwelle zu überwinden, rauszugehen und Menschen zu Jesus zu führen. Irgendwie so, könnte der Thekenmann sagen zum Beispiel. Das reicht ja vielleicht. Aber wir dürfen echt nicht vergessen, dass wir alle dazu berufen sind. Das ist unser Job. Es geht, bitte? Thekenmänner zu sein. Nein, Evangelisten zu sein. Was kannst du tun? Wo ist deine Priorität für Evangelisation? Wie wichtig sind dir die Menschen draußen? Wie wichtig sind dir die Leute zum Beispiel in Moers, die jetzt nicht in unsere Gemeinde kommen würden, weil sie irgendwo da im Ruhrpott wohnen? Wie wichtig sind dir die Leute, die du irgendwie im Urlaub triffst? Die sind genauso geliebt von Gott. Könntest du sagen, hey, ist nicht meine Zielgruppe? Nein. Da, wo du bist, sollst du das Reich Gottes verkündigen. Ich wünsche mir immer mehr Leute zu Jesus. Aber was mich am meisten daran hindert, ist der Toleranzgedanke. In unserer Welt, in unserer Gesellschaft ist der Toleranzgedanke ganz groß geschrieben. Dieses, ich möchte ja keinem auf den Sack gehen. Ich möchte keinen damit penetrieren. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Jeder, ja, wenn er halt nicht mit Gott zu tun haben will, dann muss ich seine Meinung akzeptieren. Das ist ja auch richtig. Er hat seine Meinung, da kann ich nichts dran drehen. Aber Fakt ist, es sollte uns nicht hindern, und die Leute zu nerven. Den Leuten immer wieder von Jesus zu erzählen. Weil es ist ihre einzige Rettung, ob sie sehen oder nicht. So eine Mutter lässt auch, oh, das Kind will nicht essen, es hat schon dreimal ausgespuckt, dann lasse ich das jetzt. Bis es in 3 Monaten wieder mal essen möchte. Nein, man versucht das weiter. Lass dich nicht stören. Die Leute rennen in ihr Verderben. Und ich rede jetzt nur von mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann denkt man sich, oh, jetzt muss ich irgendwas tun, und zwischendurch denkt man sich, oh, mal wieder so irgendwie evangelistisch wirken und so einmal im Monat dann so ein 5-sekündiges Gespräch irgendwie auf der Arbeit so, aber nur wenn die Situation passt und Leute einen sowieso darauf ansprechen, warum man so einen Jesusaufkleber auf dem Auto hat, irgendwie sowas, dann ist das Gewissen ja wieder beruhigt, dann hat man ja was getan. Und man muss ja sowieso nicht durch Worte evangelisieren, man kann ja auch einfach so das vorleben und so, und dann merken die das schon irgendwann, dass man anders ist. Und dann macht man sich vielleicht auch mal die Mühe, macht bei einer Mission in Aktion mit, oder geht halt mal nach Mörs, und dann hat man so sein Pensum für die nächsten 6 Monate gefüllt und sagt, oh, ich habe einfach evangelistisch gewirkt und ich habe 3 Leuten von Jesus erzählt und 5 Leuten Traktat in den Hintern gesteckt, und dann ist das auch gut jetzt zuerst mal. Der Rest ist dann für die Evangelisten. Hey, vielleicht ist dann in Mörs mal das Wetter scheiße. Oh, da gibt's ja Fachleute für. Die müssen das ja machen. Also das ist dann doch nicht meine Zielgruppe. Ja, nächstes Mal ist vielleicht da besseres Wetter um Pfingsten, und dann fahre ich auch mal wieder dahin. So irgendwie. Also so ist das bei mir oft. Also das ist jetzt echt ein bisschen überspitzt gesagt, und ich möchte euch da echt nicht irgendwie ins Kreuz treten. Also ich klage mich gerade an, und wie das bei euch ist, das müsst ihr dann selber beurteilen. Und wenn nicht, dann lehnt euch zurück. Aber bei mir ist es oft so, dass ich echt dann irgendwie mal etwas tue, mein Gewissen zu beruhigen, und dann schiebe ich den Missionsbefehl mal wieder beiseite, bis wieder der Holzhammer vom Heiligen Geist kommt irgendwie. Gott liebt die Menschen. Lasst uns seinen Wunsch erfüllen, mit ihnen zusammenzuleben. Und nochmal eine Sache, ganz kurz, so als Zielgerade. Ich rede gerne über Zahlen. Ich rede da gerne drüber, wie viele Leute in den Gottesdienst kommen. Ich rede gerne darüber, wie eine Gemeinde wächst. Und dann hört man immer so dieses, oh mein Gott, du darfst nicht über Zahlen reden. Nein, 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 es geht ja um Qualität, nicht um Quantität. Und wir haben eine total hohe Qualität, aber unsere Gemeinde, seit 30 Jahren sind wir 9 Mann. Aber die Qualität ist unglaublich. Das ist irre. Also, oh, was wir 9 Mann da erleben, das ist unglaublich. Ja, wir beeinflussen bestimmt auch in der geistlichen Welt unsere Umgebung. Also ich rede gerne über Zahlen, weil ich glaube, wenn ein Leib gesund ist, dann wächst er. Wenn eine Gemeinde gesund ist, dann wächst sie. Wenn in einer Gemeinde Jesus leuchtet und strahlt und Leute rausgehen, das erzählen, dann wächst sie. Das ist automatisch. Da, wo Leute hören, dass es Jesus gibt und das erleben können auch noch, da wächst eine Gemeinde. Lasst uns auch mal an Zahlen denken. Daran kann man Wachstum echt sehen. Daran kann man auch mal Qualität erkennen. Qualität schlägt sich auch in Zahlen nieder. Ich finde das total geil, wenn man dann eine Evangelisation hat, wo dann 500 Christen auf einem Haufen hängen, irgendwie Lobpreis machen, 3 Nicht-Christen sind da. Die bekehren sich nicht, weil sie schon nach 3 Minuten kotzend rausgerannt sind. Und dann sagt man, das war ein totaler Erfolg. Der Heilige Geist war so da, es war so irre, es war der Wahnsinn. Also es hat jetzt gerade irgendwie nicht viel gebracht, aber wir sind echt gestärkt worden. Das kann es nicht sein, Leute. Das kann es echt nicht sein. Und das ist echt an uns, dass Menschen erreicht werden. Wie sollen die denn merken, dass der Heilige Geist hier weht im Gottesdienst? Jeden Freitag, jeden Sonntag, dass hier was geht, wenn die irgendwie nichts davon hören. Nicht wissen, was hier abgeht. Geht ihnen damit auf den Sack. Und ein Vorbild von mir ist Petrus geworden. Korrigiere mich geringfügig, das ist auch ein Vorbild, aber in der großen Klappe. Nein, Paulus ist von mir ein Vorbild geworden. Paulus sagt, er ist dem Juden ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Er ist dem Heiden ein Heide geworden, um Heiden zu gewinnen. Er ist dem Griechen Grieche geworden, dem Türken Döner. Er ist dem Hipper ein Hopper geworden. Irgendwie, er ist jedem jedes geworden, um möglichst viele für Jesus zu gewinnen. Er ist für jeden jedes geworden, um möglichst viele zu gewinnen. Und ich bin durch Zufall am Ende der Apostelgeschichte über eine Stelle gestoßen, die finde ich abgefahren. Das sind immer so diese letzten Sätze, die man eigentlich immer so ganz plump überliest, aber Matthäus, nein, weiter hinten, ah, da. Paulus ist zu der Zeit schon in Rom, und da sind jetzt so ein paar Juden bei ihm und denken so, ja, wir haben viel von diesen Christen gehört und Ja, wir wünschen von dir zu hören, was du denkst, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass sie überall auf Widerspruch stößt. Sie vereinbart mit ihm einen bestimmten Tag, an dem sie noch größere Zahl zu ihm in die Wohnung kam. Von morgens bis abends hinein erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes, versuchte sie vom Gesetz des Moses und von den Propheten auch für Jesus zu gewinnen. Die einen ließen sich durch seine Worte überzeugen, die anderen blieben ungläubig. Ohne sich einig geworden zu sein, brachen sie auf. Nachdem Jesus noch ein Wort gesagt hatte, treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu folgen, weiter geht's. Er blieb volle 2 Jahre in seiner Mietwohnung, merkwürdige Übersetzung, Mietwohnung, ich dachte immer, das war ein Knallerkerker, aber, und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündigte das Reich Gottes und trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor. Der hat nicht aufgegeben. Nicht so, ja, wenn ihr mir nicht glaubt habt, hat Pech gehabt. Nein, der war Jahre dafür da, dass Leute zu ihm kommen können und hat denen immer wieder erzählt, hey, da gibt's einen Jesus und seht ihr das nicht in der Schrift? Begreift ihr nicht? Alles mündet auf Jesus. Und er hat es immer wieder und immer wieder und immer wieder, damit es alle Leute begreifen. So möchte ich werden. So möchte ich werden. Weg mit dieser hässlichen Menschenfurcht. So möchte ich werden. Ich möchte Menschen zu Gott führen. Lasst uns Menschen zu Gott führen, egal wo wir auftauchen. Lasst uns aufrecht die Wahrheit bezeugen, egal wo wir auftauchen. Lasst uns Menschen den Reichtum Gottes kennenlernen, wo wir auftauchen. Lasst uns die Hölle plündern. Lasst uns nicht damit zufrieden sein, die zu bekehren, die hier sich rein verirren. Wenn sie es denn dann tun, weil da möchte man ihnen ja noch nicht auf die Pelle rücken. Hey Leute, es gibt nur eine Hoffnung. Das müssen die begreifen. Sonst sind sie echt am Arsch. Amen. Machen wir Amen. Ja. Bevor der Gösser jetzt noch uns ein Wunderbar anleitet im Lob.